Stadtgeflüster. Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto.
Sprechen wir über deinen Triathlon 360 Grad. Du hast den vor uns schon mal erwähnt. Das war ein Triathlon um die ganze Welt. Du bist im November 2021 gestartet und warst nach 430 Tagen zurück in München. Also in München ging es los. Du bist 450 Kilometer entlang der kroatischen Küste geschwommen. Du warst 21.000 Kilometer auf dem Rad und bist 5.000 Kilometer quer durch Mexiko gelaufen. Jeder, der das jetzt hört, der schüttelt mit dem Kopf.
Ja, aber das ist ja für mich was Tolles, wenn es auch ein bisschen...
Wenn die Leute mit dem Kopf schütteln und sagen, ey, guck mal, was der gemacht hat, auch?
Ja klar, ich sage immer, das Leben wäre langweilig, wenn es keine Verrückten gibt. Mhm. Und da gehöre ich auch gerne mit dazu. Am Ende... Ja, macht es mich glücklich. Es gibt mir einen Sinn, der für mich persönlich Sinn ergibt. Und das ist das Entscheidende.
Daraus ist der Film Das Limit bin nur ich entstanden. Und du sagst in dem Film auch ab und zu mal Scheiße. Du hast...
Nicht allzu oft, aber ab und an ist mir das rausgerutscht.
Zum Beispiel, als du dein Zelt aufbauen wolltest und der Schnee zu weich war. Das heißt, es gibt bei dir schon auch Tiefpunkte.
Tiefpunkte, die gehören dazu, ist oft an der Tagesordnung. Das Entscheidende ist ja, wie gehe ich damit um mit den Tiefpunkten?
Wie bist du damit umgegangen dann?
Ich muss ja akzeptieren, dass es jetzt passiert und muss einfach nach vorne schauen, dass wieder was Besseres kommt, weil auf jeden Tiefpunkt, da kommt ja auch wieder ein Hochpunkt.
Also ganz konkret, du hast irgendwie deine Stäbe da wieder eingepackt und bist durch den Schnee davon gestapft und hast ja einen anderen Platz gesucht.
Genau, das rein Praktische. Und umso wichtiger ist sogar noch, dass du auch mental das verarbeitest, den Tiefpunkt. Dass du mental am nächsten Tag wieder da bist und sagst, okay, heute wird ein toller Tag, heute kommen die Hochpunkte.
Gestern war es nicht ganz so gut, aber heute wird es besser.
Ja, aber gestern habe ich trotzdem auch irgendwas erlebt, was schön war, an was ich mich erinnere. Und jetzt arbeiten wir daran, dass es morgen ein super Tag wird. Aber ich bin einfach auch Optimist und glaube auch, die äußeren Umstände werden irgendwann besser.
Es hat mich schon ein bisschen getröstet, dass du auch ab und zu mal die Nase gestrichen voll hattest. Was wäre für dich, Jonas Deichmann, ein Grund, eine Challenge abzubrechen?
Da gibt es für mich nur einen einzigen Grund. Und der ist, wenn ich von einem Arzt meines Vertrauens gesagt bekomme, dass ich jetzt bleibende Schäden riskiere. Zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung. Wenn ich krank werden sollte, während jetzt so vielen Langdistanzen, dann ist einfach, wenn ich einfach weitermache, das Risiko einer Herzmuskelentzündung da. Und das ist so ein Punkt, wenn ich eine haben sollte oder irgendwas anderes, wo man einfach eine lange Regeneration auch hat davon. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich meinen Körper damit kaputt mache, dann ist einfach Stopp.
Jetzt hast du einen Arzt. Wenn du unterwegs bist in Sibirien oder wenn du durch Mexiko läufst, hast du ja keinen Arzt. Wie kannst du das selber überprüfen?
Ja, ich kenne meinen Körper einfach sehr, sehr gut und weiß schon, was ich ihm zumuten kann. Ich muss dazu sagen, bei meinen letzten Projekten, das war ja im Verhältnis von der reinen Leistungszeit deutlich geringer und auch nicht so intensiv. Jetzt ist einfach eine Langdistanz jeden Tag, komme was wolle.
War nicht so intensiv, nee. Also jeden Tag 50 Kilometer laufen ist nicht ganz so intensiv. Stimmt.
Genau, ist ein Riesenunterschied. Ich habe vorher schon auch schwierige Projekte gemacht, aber immer nur eine Disziplin pro Tag. Und jetzt ist was komplett anderes.
Und du hattest körperlich nie das Gefühl, auch als du die lange Strecke im Wasser warst, dass du es vielleicht nicht schaffen könntest, dass dir sowas wehtat oder... Hattest du mal Angst, dass du dir einen Knöchel verknackst oder was auch immer?
Ich habe immer fest daran geglaubt, dass ich eine Lösung finde, dass es irgendwie weitergeht. Ich habe natürlich auch während dem Projekt immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die Zweifel hatten und darüber nachdenken, ist das Projekt machbar? Für mich war das so, ich habe vor dem Projekt meine Entscheidung getroffen und die war, ja, ich kann das und ich will das. Und dann wird dann auch nicht gerüttelt.
Hitze oder Schnee?
Ich liebe die Hitze. Ich habe es gerne 30 Grad und so richtig schön warm.
In Mexiko waren es aber, glaube ich, 45?
Da waren es 45, genau.
War das auch okay?
Ist okay. Ist ein bisschen heiß, aber ist okay. Kälte ist was, ja, ich komme damit deutlich besser klar als viele andere Leute, aber ich mag es nicht.
Ich mag es auch nicht, auf dem Eissee zu schlafen. Unten ist es kalt, oben ist es feucht. Ich habe ein Zelt und muss morgens wieder in die nassen, klammen Sachen rein.
Auf dem Eissee schlafen ist super, das ist ein richtig tolles Erlebnis. Einfach mal machen. Auf dem Eissee übernachten ist ein ganz tolles Erlebnis.
Auch wenn es kalt, klamm ist, wenn mir der Hintern anfriert?
Gute Ausrüstung haben, dann geht es schon.
Und aufwachen und in kalte, nasse Sachen rein? Ist schön, sagst du? Ich sag nein.
Der Moment danach, wo man dann wieder im Restaurant ist und warmen Kaffee hat und das Frühstück, der ist dann umso besser. Und da gehören diese harten Momente einfach auch mit dazu.
Also ich bin letzte Woche mit dem Fahrrad durch München gefahren und hatte eine pitschnasse Hose. Und als die dann mittags trocken war, ging es mir auch sehr gut. Ist das so damit zu vergleichen?
So im Großen und Ganzen, ja, gibt es schon noch ein paar kleine Unterschiede. Aber wir sind schon auf dem Weg in die richtige Richtung.
Aber wir reden jetzt mal von meinem Niveau. Welcher Tag war der heißeste in deinem Leben?
Also in der Sahara hatte ich schon sehr heiße Tage. Ich würde trotzdem sagen, der heißeste, der war letzten Sommer während einer Hitzewelle im Death Valley Basin. Da hatte ich Temperaturen. USA, genau. Mhm. In Nevada, Kalifornien. Da hatte ich schon deutlich über 50 Grad im Schatten und es gab auch keinen Schatten.
Kriegt man dann Sonnenstich? Hast du da einen Sonnenstich bekommen?
Ich habe keinen Sonnenstich bekommen, aber man merkt, dass man innerhalb von Minuten dehydriert ist. Das heißt, da ist dann auch wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, ich bin Profi, ich kenne meinen Körper, ich habe sowas über viele Jahre hinweg gemacht. Wenn jemand diese Erfahrung nicht hat, dann muss man da auch ganz realistisch sagen, das Death Valley im Sommer ist vielleicht auch nicht der richtige Ort.
Also wenn ich da mit dir mitgelaufen wäre, hättest du wahrscheinlich irgendwie bei Kilometer 46 zu mir gesagt, du Heike, mach mal ein bisschen langsamer.
Nein, wenn du schon zu Kilometer 46 gekommen bist, dann bist du ja gar nicht mehr so weit von der Zielgerade. Da hätte ich dich nochmal motiviert und angetrieben.
Welcher Tag war der kälteste in deinem Leben?
Ich würde sagen, ich war bei etwa minus 30 Grad in Sibirien auf dem Fahrrad.
Das war auch da, wo dir die Fahrradkette zugefroren ist?
Genau, die ist auch an einigen Tagen zugefroren, die Fahrradkette.
Ich hätte wahrscheinlich angefangen zu heulen, weil ich gedacht hätte, ich erfriere jetzt. Was hast du gemacht?
Na, ich habe drauf gepinkelt.
Ist für Frauen jetzt auch ein bisschen schwieriger, gell?
Aber geht auch.
Zur Not, ja.
Genau, also ich musste die Kette einfach enteisen. Wenn die nicht mehr richtig springt, weil Eis drauf ist, weil es zu kalt ist, dann einfach drauf pinkeln, daher immer schön hydriert sein. Und dann geht es auch wieder.
Aber Jonas, eine Notsituation. Du bist zum Beispiel irgendwo bei eisiger Kälte in Sibirien unterwegs gewesen, dein Fahrrad geht kaputt. Gibt es für dich immer einen Plan B oder gab es für dich immer einen Plan B, dass dich irgendjemand gerettet hätte, wenn du in Lebensnot gewesen wärst?
Also ich habe immer einen GPS-Satellitentracker mit mir und das Handy. Das heißt, ich kann im Notfall schon auch einen Notfallknopf drücken und dann wird der nächste Rettungsdienst alarmiert und mein Papa kriegt eine Nachricht. Die Frage ist natürlich immer, machen die dann auch was? In anderen Ländern, da ist einfach gar nichts.
Und da hast du keine Angst davor, dass du irgendwo mal strandest und keiner kommt, auch nach 5 Tagen nicht?
Nee, da habe ich keine Angst davor. Also es ist mit so Projekten, wie ich sie mache, man muss natürlich realistisch sein. Man muss auch schauen, geht das überhaupt oder geht es nicht? Dann fälle ich meine Einschätzung und zu der stehe ich aber auch. Also wenn ich entscheide, ja, das Projekt, das möchte ich machen, das Projekt gehe ich, dann stehe ich auch dazu und da wird dann auch nicht verhandelt danach.
Das heißt, Angst ist dann auch kein guter Ratgeber, ne?
Nee, Angst ist
hinderlich.
Ist es ein Schutzmechanismus, auch gerade für Extremsportler, wenn man jetzt an Bergsteiger denkt beispielsweise, die keine Angst mehr haben, die überleben das nicht lange. Das Wichtige ist, dass Angst nicht lähmt. Und ich habe viele gefährliche Situationen gehabt. Die für mich schwierigste Situation war, wo ich in die Dunkelheit beim Schwimmen gekommen bin. Das ist auch was, wo man sich nie dran gewöhnt. Das ist einfach vom Gefühl her wirklich nicht gut. Und natürlich hatte ich da auch manchmal Angst, aber es ist keine Angst, die mich lähmt. Also ich weiß, auch ich funktioniere still, auch noch immer in Krisensituationen rational. Und das ist das Wichtige, dass ich mich auf mich verlassen kann. Angst, die lähmt, das geht im Extremsport nicht.
Beschreib die Situation nochmal.
Also ich habe ja mehrere große Querungen gehabt, wo ich dann auch mal 6, 7, 8 Kilometer auf offenem Meer geschwommen bin.
In Kroatien?
Genau, kroatische Küste während einem Triathlon rund um die Welt. Und ich wollte immer vermeiden, in die Dunkelheit zu kommen, aber ich habe mich aber manchmal verschätzt und bin in die Dunkelheit gekommen. Und das ist so das Gefühl, wenn man allein im dunklen Meer ist, auch immer die Richtung sieht, die man schwimmen muss, das ist einfach kein tolles Gefühl.
Was hast du gemacht?
Ich fokussiere mich zu 100% auf die Aufgabe vor mir, bleibe optimistisch, dass es alles so klappt und ziehe es einfach durch. Also mit knallharter Disziplin letztendlich.
Woher wusstest du da noch, in welche Richtung du schwimmen musst, wenn es dunkel ist? Also das wäre jetzt, glaube ich, mein größter Horror, dass ich irgendwo im Wasser bin, rundherum große Wellen und ich weiß gar nicht, wohin. Wenn man die Richtung kennt, kann man sagen, okay, jetzt geht's los und da muss ich hin. Aber stell dir mal vor, du schwimmst in die falsche Richtung, dann ist es ja vorbei.
Also ich konnte natürlich immer die Schatten der Berge sehen, auch nachts. Das heißt, ich wusste schon, in welche Richtung ich schwimmen muss. Bei Wellengang ist es schon schwierig, noch was zu sehen, weil da guckt man einfach alle paar Sekunden mal kurz über die Welle.
Wie hoch war da der Wellengang? War das erträglich oder?
Unterschiedlich, kann man so pauschal nicht sagen.
Ich meine, in dem Moment, als du nachts da warst?
Ich bin auch mehrmals in die Nacht gekommen, teilweise ganz ruhig und still, teilweise auch ein bisschen mit Wellengang. Und es ist auch so eine, Angst ist ja was sehr, ist ja nichts Rationales, Angst, sondern es ist ja bei meisten Menschen was ein sehr emotionales Thema. Und das Wichtige ist für mich einfach, dass ich mich da durchkämpfe, mich auf die Aufgabe vor mir konzentriere und in diesen Krisensituationen muss ich einfach funktionieren.
An was denkst du, Jonas, wenn du unterwegs bist? Du kannst ja nicht nur an Schokoriegel denken, da wird man ja verrückt.
Also ich denke natürlich sehr, sehr viel an Essen, auch am Schokoriegeln und Käsespätzle und alle anderen Sachen.
Das mache ich auch, wenn ich nicht so viel unterwegs bin.
Dann denke ich auch sehr viel an die Zukunft, an alle Dinge, die noch passieren auf der Reise, auch auf dem, was danach kommt. Ich plane meine neuen Projekte. Also für mich ist es auch immer die kreative Phase, wenn ich beim Sport bin. Und manchmal, wenn es jetzt ganz, ganz monoton ist, dann rede ich mit meinem Papa oder höre mir einen Podcast an, bilde mich ein bisschen weiter in dem Bereich. Also mir wird nicht langweilig, auch beim Sport nicht für viele, viele Stunden.
Manchmal singst du auch?
Ich singe auch manchmal, ja. Mhm. Ich bin ein ganz toller Sänger. Also ich sitze manchmal auf dem Fahrrad und genieße das schöne Leben und singe.
Du kannst 5 Lieder?
So in etwa, ja.
Deine letzte Challenge war New York, Los Angeles mit dem Fahrrad. Jeden Tag ungefähr 200 Kilometer, richtig?
Kleines bisschen mehr.
Ein bisschen mehr als 200 Kilometer und von L.A. zurück nach New York ohne Fahrrad? Jeden Tag mindestens einen Marathon, meistens auch ein bisschen mehr.
Auch hier ein Ultramarathon.
Ultramarathon.
Ich bin 54 Kilometer jeden Tag im Schnitt gelaufen.
Genau. Und dann kannst du nur 5 Lieder singen. Das ist schon eine ziemliche Endlosschleife, oder?
Ja, ich muss ja nicht bei allen mitsingen, aber manchmal, wenn dann so ein ganz tolles Lied kommt, dann schon. Ich habe meine Lieder, wo ich weiß, die funktionieren. Und ich weiß, wenn die jetzt kommen, dann bin ich wieder besser gelaunt. Dann kann ich wieder Gas geben.
Also Musik hören, Hörbücher hören. In Rot kannst du dann alle Podcast-Folgen vom Vorstadtgeflüster mal
durchhören. Auf jeden Fall, ja.
Denn sein Akku muss doch irgendwann mal runter sein, hat meine Tochter gesagt. Und da habe ich gesagt, das finde ich auch. Bis wir dann gemerkt haben, dass wir gar nicht vom selben Akku sprechen. Welchen wird wohl meine Tochter gemeint haben?
Ja, der Motor, mein Motor.
Den habe ich gemeint. Ja. Dein Motor, dein Akku.
Ja.
Und was meinen Kinder heutzutage, wenn sie vom Akku sprechen?
Ach, die meinen das Handy.
Wir haben ein kleines Missverständnis gehabt, ja?
Ja.
Und sie hat mir gesagt, frag ihn bitte, wie macht er das mit dem Akku?
Also ich habe eine Powerbank dabei und habe ein Schnellladegerät. Und damit bin ich ein bisschen autark und ich bin einfach mindestens jeden zweiten Tag einmal ins Restaurant gegangen. Und da habe ich dann alles aufgeladen und dann ging es weiter. Also war überhaupt kein Problem.
Das heißt aber, du musst dir immer, wenn du im Restaurant bist, automatisch auch schnell eine Steckdose suchen, ne? Das ist wahrscheinlich schon so drin, ne?
Das ist schon drin. Ich gehe in ein Restaurant rein und ich scanne sofort erstmal, wo sind die Steckdosen, wo kann ich hier was laden. Weil wenn ich auf meine Distanzen kommen will, dann muss ich schon auch effizient sein im Tag. Das heißt, ich muss dann schon auch gucken, wo ich ein bisschen Zeit einsparen kann. Und das heißt einfach sowas wie Laden, das muss beim Essen sein.
Und wenn der Akku, den ich meine bei dir, mal runter ist, helfen dann Selbstgespräche?
Ja, also Selbstgespräche, die helfen auf jeden Fall.
Mhm. Über was spricht Jonas Deichmann so mit Jonas Deichmann?
Also mit Selbstgesprächen meine ich nicht, dass ich jetzt eine Konversation mit Ja und Nein und mit irgendwie zwei Ichs führe. So ist es nicht, sondern es ist eher ein
Selbstgespräch
meine ich eher eine Visualisierung von Dingen.
Nenn mal ein Beispiel, ein ganz konkretes.
Okay, ich meine jetzt 120 Ironman-Distanzen bei der Challenge Rot. Mhm. Den Moment wie der Ankunft, sowas habe ich schon hunderte Mal im Kopf gehabt. Sowas visualisiere ich mir auch. Mhm. Aber auch genauso den nächsten Tag, die Highlights, die tollen Momente, wenn ich dann mit Rückenwind irgendwo mal unterwegs bin. Mhm. Und all diese schönen Dinge, die da kommen, die visualisiere ich mir.
Du stellst sie dir im Kopf vor?
Bildlich, ne? Im Kopf, genau.
Genau.
Ich stelle sie mir bildlich im Kopf vor.
Aber du redest nie mit dir selber? Ist das, wenn du lange unterwegs bist, nicht vielleicht auch mal eine Möglichkeit, wenn nie jemand mit dir spricht?
Also es ist eher nicht so, dass nie jemand mit mir spricht. Jetzt kommt mal vor, dass ich irgendwie zwei Tage niemanden treffe, das ist richtig. Mhm. Viel mehr kommt es noch vor, dass ich einfach mal auch längere Zeiten im Land bin, wo keiner meine Sprache spricht. Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite möchten wir unter Menschen sein, das bin ich auch meistens. Und der zweite Punkt ist, dass man auch sich unterhalten möchte, dass man Menschen hat, die einen verstehen, mit dem man Dinge austauschen kann. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel, wo ich durch Russland geradelt bin, gar nicht gehabt. Das sind einfach zwei Monate, wo ich niemanden getroffen habe, der Englisch kann.
Mhm. Hast du ein bisschen Russisch gelernt?
Ich kann auf Russisch Essen bestellen. Mhm. So Pilmeni, Asmitana und so Sachen. Mhm. Ja, ganz, ganz lecker.
Ist überlebenswichtig?
Ach so, das ist überlebenswichtig. Und damit komme ich durch. Ja, ich komme mit Einsamkeit wahrscheinlich auch besser klar als andere Menschen, muss man dazu sagen.
Bist du nie einsam gewesen?
Ich fühle mich in großen Städten einsam, aber nicht in der Natur.
Woran liegt das?
Also wenn ich in der Wildnis bin, dann gibt es da Momente, da fehlt auch niemand anderes. Mhm. Das ist einfach wunderschön. Das heißt aber nicht, dass ich gerne alleine bin. Ich bin gerne auch mit Freunden unterwegs, unglaublich gerne. Was ich sagen wollte ist, dass Einsamkeit oft von der Anonymität der Großstadt kommt, für mich. Ja, man ist in demselben Gebäude mit 100 anderen Menschen. Man kennt niemanden. Ist ein ganz anderes Gefühl der Einsamkeit, als wenn ich jetzt in der Natur bin. Komplett anders.
Also es gibt viele Menschen, die in Großstädten leben und trotzdem einsam sind.
Definitiv.
Ja, und es gibt Menschen wie dich, die in der Natur sind und mit sich selber auch mal eine längere Zeit alleine sein können. Das ist ja auch eine Gabe, ne?
Ja, man muss natürlich auch mit sich selbst im Reinen sein. Mhm. Da fehlt mir auch nichts, auch für längere Zeit.
Was ist wenn eine längere Zeit, Jonas?
Ja, ich kann durchaus mal ein paar Wochen komplett alleine sein in der Wildnis.
Okay. Du wärst auch so ein Typ, den man irgendwo in der Wildnis aussetzen könnte und schaut, ob er wieder heimkommt, ne?
Ich habe tatsächlich schon von dem Fernsehsender mal eine Anfrage bekommen, ob ich bei sowas ein Programm mitmachen möchte. Aha. Ich fand es auch total spannend, aber zu dem Zeitpunkt mache ich leider
passt
schon ein Projekt.
Jetzt auch
Projekt.
Nicht so rein, ne, im Moment. Wäre genau, vielleicht mal was, wenn du ein bisschen älter bist.
Genau, also ich finde sowas prinzipiell super spannend. Ich möchte auch mal gern noch ein bisschen mehr so Survival-Sachen auch in der Zukunft mal machen. Mhm. Aber jetzt aktuell hat es einfach nicht reingepasst.
Mhm. Wir haben vor uns schon über Angst gesprochen. Hast du mehr Angst, auf russischen Schnellstraßen Fahrrad zu fahren? Oder hast du mehr Angst, dass du dir jetzt hier einen Infekt einfängst vor Rot?
Ist schwer zu sagen. Also die russischen Schnellstraßen ist sowas wirklich, wo ich nie wieder hin möchte. Ist kein Ort, wo man Rennrad fahren sollte. Mhm. Ich wurde mal kurz vor Moskau von einem kleinen Laster überholt und er hat mich mit dem Spiegel an der Schulter touchiert. Mhm. Mir ist nichts passiert, aber man sitzt da trotzdem da und zittert erstmal eine Weile, wenn man halt mit ein paar Zentimeter dem ziemlich sicheren Tod in Gang ist.
Und der ist wahrscheinlich weiter gerast?
Der ist weiter gerast, ja.
Habe ich mir jetzt fast gedacht.
Und ich muss dazu sagen, ich sehe ja auch in den Tankstellen, was die LKW-Fahrer so trinken, alles. Und das ist schon, muss ich nicht nochmal hin.
Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching.